Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Peter Eisenman ist in Deutschland vor allem bekannt geworden durch seinen Entwurf für das Holocaust-Mahnmal in Berlin. Seit 2005 besuchen Millionen Menschen aus aller Welt das Stelenfeld, dessen Entstehen ja jahrelang hart umkämpft und heiß diskutiert worden war. Seine Karriere als Architekt geht aber weit zurück in die 1960er Jahre, wo Peter Eisenman als Architekturtheoretiker mit großer Eloquenz und als bauender Architekt mit, ja, man kann wirklich sagen, verrückten Entwürfen von sich reden machte. 1932 geboren ist Eisenman und an diesem Donnerstag, den 11. August, feiert er seinen 90. Geburtstag. Im Studio ist jetzt der Architekturhistoriker Felix Torka. Hallo erstmal.
Hallo.
Womit ist denn Peter Eisenman zu Beginn seiner Karriere eigentlich bekannt geworden?
Eisenman ist in der Nähe von New York aufgewachsen und ist in die richtigen Universitäten gegangen, um Architektur zu studieren. Er war in Cornell, Columbia und Cambridge. Und ziemlich am Anfang seiner Karriere ist er gleich in eine Ausstellung des Museum of Modern Art, des MoMA, gekommen und wurde als Teil der sogenannten New York Five gezählt. Da waren auch Architekten wie Richard Meyer dabei. Und da hat er eigentlich noch gar nichts gebaut oder ganz, ganz wenig gebaut. Er hat vorher aber promoviert, was für Architekten unüblich ist, und war ein sehr großer Theoretiker und hat viel geschrieben und hat sich in den richtigen Zirkeln bewegt und ist so ziemlich schnell ziemlich weit gekommen, ohne eigentlich viel zu bauen.
Das heißt, er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder an den richtigen Orten. Was war denn in den 1960er, 70er Jahren eigentlich so los architektonisch in den USA und wie hat sich Eisenman mit seinen Theorien dazu positioniert?
Es war eine Art Übergangszeit, also die klassische Moderne, der ging so ein bisschen die Puste aus und es ging um die große Frage, was als nächstes kommt oder in welche Richtung es gehen soll. Und da gab es ganz viele konkurrierende Meinungen dazu. Also die einen haben mit Hightech-Architektur weitergearbeitet, dann sind die ersten Postmodernen aufgekommen, die wieder mit Säulen und Symbolen gearbeitet haben. Dann gab es auch wieder Regionalisten, die diese ganzen internationalen Journalismus zurückschrauben wollten. Eisenman ist nochmal einen anderen Weg gegangen. Er war also Freund mit dem Philosoph Jacques Derrida und hat sich so der Philosophie und Textanalysen und sowas bedient und das auf die Architektur übertragen und somit mit den Dekonstruktivismus begründet. Es ist ein ziemlich dichtes Theoriegeflecht, aber es geht wirklich darum, die Grundfesten in Frage zu stellen. Also das geht so weit, dass das Subjekt oder der Architekt selbst in Frage gestellt wird. Und Eisenman versucht das dann einfach ganz rauszunehmen und lehnt sich ganz fundamental gegen die vorangegangenen Generationen auf. Eisenman ist so radikal, dass er quasi die letzten 2000 Jahre der Architekturtheorie in Europa ablehnt. Also
bis in die Antike.
Bis in die Antike. Er verneint also Vitruv, über den sich sonst immer alle einig sind, nachdem es Architektur fest, nützlich und schön sein soll. Und Eisenman verneint das alles radikal und will nochmal ganz neu anfangen.
Also Sie haben gerade gesagt, er war einer der ersten Dekonstruktivisten. Auch eine Bewegung gegen die bestehenden Verhältnisse, gegen alles, wie Sie gerade gesagt haben. Hat er damals denn dann auch gebaut?
Er hat wenig gebaut, aber er hat seine ersten Projekte mit Privatwillen so bestritten, dass diese Villen quasi die gebauten Beweise oder Erprobungen oder Experimente für seine Theorien waren. Und da steht die Praxis so weit im Hintergrund, dass sie also ganz verrückt sind. Von der Ferne sehen die noch relativ vertraut aus, so nach weißen modernen Villen. Aber wenn man näher hinguckt, bleibt wirklich kein Stein auf dem anderen. Es ist alles ziemlich primitiv gebaut, aber darum geht es überhaupt nicht. Das Besondere ist, dass sie so unpraktisch sind, so voller nutzloser Details und Proportionen. Eisenman würde das postfunktionalistisch nennen. Und da geht es also wirklich drunter und drüber. In einer Villa versucht er, zwei modernistische Villenraster einfach so übereinander zu legen, dass das total kollidiert und auf einmal überall Stützen, unnütze Stützen im Raum stehen und man kommt kaum an den Küchentisch ran. Im Schlafzimmer geht auf einmal in der Mitte ein Glasstreifen durch, sodass man überhaupt kein Doppelbett hinstellen kann, dass man nicht mal die zwei Einzelbetten zusammenrücken kann. Eisenman hat auch mal gesagt, er würde selbst nie in einer von seinen Villen leben wollen, aber das war egal.
Ja, und immerhin hat das jemand gewollt, ja. Also immerhin gab es anscheinend so etwas wie eine Aufbruchsstimmung, dass man sich auf solche Abenteuer überhaupt eingelassen hat.
Das ist wirklich erstaunlich. Also in der Nordostküste in den USA ist natürlich genügend Kapital da und zu dieser Zeit herrscht schon so ein bisschen Aufbruchsstimmung in der Architektur, jetzt doch nochmal was ganz Neues zu versuchen. Und bei solchen Privatvillen kann man da natürlich noch viel experimenteller sein, als wenn man jetzt eine Bibliothek oder ein Stadthaus baut.
Mhm. Dieser Entwurf für das Denkmal an die ermordeten Juden in Europa, was hat ihn zu dem siegreichen Entwurf gemacht? Was war so gut daran?
Er hat den Entwurf ja nicht alleine entworfen. Er war zusammen mit dem Bildhauer Richard Serra da. Und von dem ist sicher auch viel darin zu sehen, so in der Art von einer postminimalistischen Skulptur. Die Grundidee der beiden war, bei diesem Thema und diesem Ort sind traditionelle Mittel im Grunde aussichtslos. Also es war eigentlich der Versuch, eine neue Idee der Erinnerung zu schaffen, ein sogenannter Place of No Meaning, also ein Ort ohne konkrete Bedeutung. Deswegen hat er sich auch dagegen verwehrt, Namen der Opfer einschreiben zu lassen oder irgendwelche konkreten Bezugsmittel zu generieren. Und in diesem Versuch, dem Unbeschreiblichen irgendwie eine Form zu geben, kam eben dieser abstrakte Garten heraus. Und man hat aber dann schon irgendwie wieder auch so ein bisschen einen Eisenman-Moment, denn wenn man da durchläuft mit diesem schwankenden, unebenen Boden und diesem gleichen Feld von Stelen, verliert man ja auch wieder so ein bisschen die Orientierung oder wird so leicht seekrank. Das ist so eine schwierige Sache mit dem Ort ohne Bedeutung. Jeder liest dann auch seine eigenen Sachen rein. Also wenn ich den Ort zum Beispiel betrachte, fühle ich mich ganz stark erinnert an den Friedhof in Jerusalem auf dem Ölberg. Wenn man sich mal ein Bild vom Jerusalemer Friedhof anschaut, finde ich, hat das so frappierende Ähnlichkeit zu diesem stählen Feld, dass das eigentlich fast kein Zufall sein kann.
Ja, den Vergleich habe ich noch nie irgendwo gelesen.
Nee, ich auch nicht.
Aber würden Sie sagen, ist ein gelungenes, auch jetzt nach fast 20 Jahren, ein gelungenes Denkmal?
Ich finde schon, dass es gelungen ist. Also nach anfänglichen heftigen Kontroversen ist das inzwischen ja wirklich gut angenommen worden. Und die Grundidee, dass so ein Monument wirklich mit traditionellen Mitteln aussichtslos zu gestalten ist, da gebe ich ihm völlig recht. Und ich finde die Form, die er und Serra gefunden haben und dann sich noch durchgekämpft haben durch alle Widerstände, der Erfolg gibt ihnen recht.